Ja, die Predigt für den heutigen Sonntag stammt aus dem 2. Korintherbrief. Und nachdem Paulus eine ganze Menge geschrieben hat, nämlich 13 Kapitel lang, gibt es irgendwann auch in diesem Brief endlich ein Ende. Und wie das so manchmal in Briefen ist, fasst Paulus am Ende des Briefes nochmal alles zusammen, was ihm jetzt wirklich wichtig ist und von dem er möchte, dass das bei den Korinthern unbedingt angekommen ist. Bei Pfarrern ist der Trick dann im Fürbittengebet. Also wenn du das Gefühl hast, dass die Predigt nicht so die Message rübergebracht hast, dann kannst du in der Fürbitte das nochmal so formulieren, dass es vielleicht auch dann noch der Letzte merkt oder so. Und bei den Briefen ist es sozusagen dieser Nachschlag. Und den hören wir jetzt. Paulus schreibt da: Schließlich, liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch innerlich festigen. Nehmt euch meine Ermahnungen zu Herzen. Seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott, der Liebe und Frieden schenkt, mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Heiligen lassen euch grüßen. Die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Soweit das Ende des 2. Korintherbriefes, und zum Glück haben wir auch jemand da, der sich mit dem 2. Korintherbrief auskennt, nämlich die Christine, die beschäftigt sich intensiv damit. Was machst du mit dem 2. Korintherbrief?
Ich schreibe eine Doktorarbeit über den 2. Korintherbrief.
Okay, könntest du das Thema in einem Satz sagen?
Nein.
Also wer gerne wissen möchte, was man an einem 2. Korintherbrief an Doktorarbeiten schreiben kann,
Nach dem Kaffee gebe ich gerne eine längere Auskunft.
Also wenn das schon eine schwierige Frage ist, dann vielleicht eine einfache Frage.
Okay.
Wann hat Paulus den Brief geschrieben, wo hat er ihn geschrieben und in welcher Situation hat er diesen Brief geschrieben?
Okay, ja, das kriege ich hin.
Okay.
Also die Nummerierung macht ja deutlich 2. Korintherbrief. Also dieser Brief ist auf alle Fälle nach dem 1. Korintherbrief geschrieben worden. Das ist allerdings auch schon alles, was man so ganz sicher weiß und ganz sicher sagen kann. Paulus hat in dem Brief weder ein Datum geschrieben, noch hat er den Ort reingeschrieben, was bei uns ja heute so Standard ist, dass die Briefe meistens oben in der Kopfzeile irgendwo Ort und Datum haben. Das war in der Antike so nicht üblich. War damals aber auch nicht so nötig, denn der Briefverkehr, heute ist er ja standardisiert und mechanisiert, läuft alles irgendwie automatisch und der Brief ist einfach im Briefkasten. Damals lief das Ganze über Boten ab. Und Paulus hat immer seine Mitarbeiter mit einem Brief, wenn er fertig war, losgeschickt in die jeweilige Adressatengemeinde. Und die Boten waren teilweise Tage, manchmal Wochen unterwegs und die sind da nicht angekommen, haben bei einem Ältesten an die Tür geklopft, höchstens guten Tag gesagt, den Brief übergeben und sich dann wieder auf den beschwerlichen Rückweg gemacht, sondern haben dann auch eine gewisse Zeit in der Gemeinde verbracht, haben Neuigkeiten ausgetauscht und da hat die Gemeinde natürlich dann auch erfahren, wie lang der Bote unterwegs war, was er so erlebt hat, in welcher Situation sich Paulus befand, wo er sich befand. Wir müssen diese Information allerdings immer schwierig rekonstruieren und mit viel Aufwand. Allerdings im 2. Korintherbrief finden sich da ein paar Anhaltspunkte, die zumindest nicht unplausible Vermutungen zulassen. Paulus erwähnt da nämlich eine Menge Ereignisse und da sind wir bei der Situation. Er berichtet von einem kurzen Besuch in Korinth, den er gemacht hat, nachdem er den 1. Brief verfasst hat. Und dort ist er wohl von einem Gemeindemitglied irgendwie beleidigt, beschimpft worden, wie auch immer. Das hat ihn so sehr gekränkt, dass er dann abgereist ist, ziemlich überstürzt abgereist ist. Aber die Sache konnte er natürlich nicht auf sich beruhen lassen. Und das musste er irgendwie klären. Und daraufhin hat er der Gemeinde einen Brief geschrieben. Und wie er selber schreibt, unter Tränen. Dieser sogenannte Tränenbrief ist uns heute allerdings nicht erhalten. Also entweder haben ihn die Korinther verschlammt oder die Überlieferungsprozesse.
Der war vielleicht so peinlich, dass sie den schnell verschwinden lassen haben.
Auch möglich. Jedenfalls, den Brief gibt es nicht mehr. Paulus erwähnt ihn nur und er erwähnt, dass Titus diesen Brief überbracht hat als sein Mitarbeiter. Und nachdem er den Brief geschrieben hatte, macht er sich selber auf nach Troas und missionierte dort. Und wie er selber schreibt, sehr erfolgreich. Aber die Sache mit den Korinthern ließ ihm keine Ruhe, weshalb er dann beschlossen hat, nach Makedonien zu reisen und dort auf Titus zu warten. Und dort traf er dann Titus. Titus hat ihm berichtet, dass die Korinther gar nicht so schlecht auf seinen Brief reagiert haben, was ihn wiederum erleichtert hat. Und es ist wahrscheinlich, dass er dann sofort sich dran gemacht hat und den zweiten Korintherbrief als Antwort auf diesen Tränenbrief geschrieben hat. Und zwar höchstwahrscheinlich in Makedonien. Und noch ganz kurz zur Abfassungszeit. Also den ersten datiert man auf 54 nach Christus, so ungefähr. Und für den zweiten rechnet man, naja, weil es so viele Ereignisse sind, die nicht in ein paar Wochen passiert sein können, mindestens ein halbes Jahr. Und das heißt so ungefähr 25 Jahre nach Christi Tod. Genau.
Geschieht das alles. Ja, jetzt hast du gesagt, beim Tränenbrief kann man sich schon vorstellen, da haben die sich jetzt richtig gestritten. Und jetzt hast du gesagt, haben die gar nicht so schlecht reagiert. Mhm. Was sind denn dann so die Hauptthemen des zweiten Korintherbriefes? Ist da Friede vor der Eierkuchen oder wovon handelt der jetzt?
Ja, schön wär's. Nee. Also im ersten Korintherbrief stehen ja so Sachthemen im Vordergrund. Mhm. Die Korinther haben Fragen, Paulus beantwortet sie oder ermahnt sie, wie das ist, wenn man Fleisch ist, das für andere Götter geweiht ist, wie man richtig Abendmahl feiert.
Wenn man beim Abendmahl noch Wein für die anderen, die später kommen, überlassen soll.
Zum Beispiel, ja. Oder auch, wie das mit der Ehescheidung ist. Im zweiten Korintherbrief ist davon nicht die Rede, sondern die Beziehung zu den Korinthern steht im Vordergrund. Auf der einen Seite gab es da eben Streit mit diesem einen Gemeindemitglied und auf der anderen Seite waren da fremde Missionare, die nach Korinth gekommen sind und dort ganz schön für Aufruhr gesorgt haben und Trubel. Und auch die Autorität von Paulus ganz schön hinterfragt haben.
Missionare, was für Missionare? Waren das andere Religionen oder?
Nein, das waren christliche Missionare, die wahrscheinlich auch für sich in Anspruch genommen haben, Apostel zu sein. Und die kamen da an mit Empfehlungsbriefen aus anderen Gemeinden. Die haben sich auf ihre jüdische Herkunft berufen. Die konnten Zeichen und Wunder vollbringen und nicht schlecht, ne? Und hatten auch irgendwelche besonderen Offenbarungen, auf die sie sich beriefen. Und das hat natürlich ganz schön Eindruck gemacht in Korinth. Und von den Korinthern heißt es auch, dass die ein bisschen wankelmütig waren, gerne mal auch ihr Fähnchen nach dem Wind wehten. Und so tolle Missionare, da war Paulus dann mal schnell unten durch. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er nicht glaubwürdig ist. Ihm wurde vorgeworfen, dass er nicht ganz so doll auftreten kann. Und dann hieß es eigentlich, ja, kann er denn überhaupt was Rechtes? Und damit setzt er sich dann auseinander, einerseits mit diesen fremden Aposteln, die er im Brief auch ganz schön scharf angreift, sie auch als Lügenapostel beschimpft, polemisch gegen sie vorgeht und andererseits ganz stark um die Gemeinde wirbt, sehr liebevoll um sie wirbt und ihnen versucht klarzumachen, dass sie gerade dabei sind, so ein bisschen vom christlichen Weg abzukommen. Und das Christsein, und das führt er in aller Ausführlichkeit aus, nicht bedeutet, irgendwelche besonderen Offenbarungen zu haben, Zeichen und Wunder vollbringen zu können, sondern dass es darum geht, Jesus Christus als den Herrn zu erkennen, dass man aus einem Leben, dass man ein Leben führt aus der Versöhnung mit Jesus Christus heraus. Und das motiviert Paulus unglaublich. Und das ist für ihn ein tiefer Grund zur Freude. Aber wie ist denn das mit der Freude? Du hast den Text gerade vorgelesen, hast dir ein paar Gedanken gemacht.
Ja, das Interessante ist, dass bei den Ermahnungen, die Paulus am Ende dieses Briefes schreibt, und wenn man sich den zweiten Korintherbrief anliest und die Schwierigkeiten, die er damit hat, dann hört man auch so die kleinen Betonungen, die er da nochmal hat. Also er hat ja viel Streit mit denen und untereinander war bei denen auch Streit. Und hier erzählt er ja was von dem Gott der Liebe und so. Da wird also deutlich, da spielt er nochmal an auf diese Streitigkeiten. Aber diesen ganzen Abschnitt, wo er nochmal die Ermahnung zusammenfasst, eröffnet er mit dem Wort, freut euch. Und man kann, glaube ich, in christlichen Bereichen viele Predigten hören über was man tun soll, was man lassen soll und was man als guter Christ macht und was man gar nicht machen sollte. Es gibt auch Ermahnungen dazu, dass man sich freuen soll, aber da steckt das schon drin, ne? Ermahnungen dazu, dass man sich freuen soll, ist, finde ich, irgendwie schon so eine schwierige Sache. So, freut euch. Ihr müsst euch freuen. Das ist irgendwie schwierig. Das kann man schwer so auf Knopfdruck machen. Und wenn einer einen ermahnt dazu, freudig zu sein, dann, finde ich, geht der Spaß am Freudesein schon vorbei. Warum ist die Freude so wichtig? Ich habe mir Folgendes überlegt. Stellt euch mal irgendwelche typisch christlichen Eigenschaften vor, wo ihr denkt, sowas wäre gut als Christ? Habt ihr da irgendwie so eine Vorstellung in euch so? Denkt mal irgendwas? Ist diese Sache, von der ihr denkt, das sollte ein Christ tun, leichter, wenn ein Mensch sich freut und zufrieden ist mit dem, was er hat und wie er ist? Also zum Beispiel sich selber nicht so wichtig nehmen und mal locker bleiben und nicht immer an anderen rummeckern. Finde ich, wenn man sich freut und eine Freude hat, ist das leichter. Oder anderen einen Gefallen tun, auch wenn die einem keinen Gefallen getan haben. Einfach für andere da sein. Ist doch leichter, wenn man sich freut. Irgendwas tun, wo man gar keine Lust zu hat, weil die Sache an sich nervt. Es ist doch einfacher, das zu tun, wenn man sich freut. Wenn mich einer geärgert hat, nicht ärgerlich reagieren, sondern dem gegenüber weiterhin freundlich bleiben und höflich, ist doch einfacher, wenn ich Freude habe in mir. Also ganz viele Dinge, die typischerweise gesagt werden, dass sie Sachen sind, wie Christen leben sollen, sind meiner Meinung nach eng verbunden mit der Freude. Und wenn man eine fröhliche, freudige Person ist, ist es deutlich leichter. Manche Sachen kommen, glaube ich, auch gar nicht anders rüber, als wenn man Freude hat. Anderen Leuten vom Glauben zu erzählen, wenn man selber nur vollkommen bedrückt und frustriert ist und die Nase voll vom Leben hat, ist irgendwie nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn man sich freut über das, was man hat und woran man glaubt, dann kann das ganz anders rüberkommen. Von daher, finde ich, macht es total Sinn, dass die Ermahnungen, die Paulus gibt und die er da zusammenfasst, dass er die verbindet mit dem Wort, freut euch. Weil wenn ihr euch nicht freut, dann wird das alles sowieso schon Käse und miesepetrig. Aber wenn ihr euch freut, dann geht das. Die Frage ist nur, woher kriege ich diese Freude? Weil zu sagen, freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch, und nochmal sage ich euch, freut euch, funktioniert nicht. Ne? Ich kriege nicht alle zum Grinsen und das Grinsen hört sofort auf, sobald ich mich umdrehe. Was ist also eine Möglichkeit, sich zu freuen? Was mir einfällt dazu ist, was wir alle brauchen, dass wir uns freuen können, ist, dass wir wissen, dass uns jemand liebt und dass uns jemand toll findet. Uns jemand wirklich von Herzen mag. Und dass es jemanden gibt, der sagt, weißt du bist manchmal ganz schön nervig und manchmal finde ich das richtig schlecht, was du machst, aber ich stehe 100% hinter dir, weil du gehörst zu mir und ich stehe zu dir. Und das ist das, was in seltenen Glücksfällen Menschen für uns tun, aber was Gott auf alle Fälle für uns tut. Gott steht hinter unserem Leben, nicht um uns von oben herunter zu kritisieren, sondern weil er sagt, ich finde es interessant, was du machst. Mich interessiert dein Leben. Ich mag dich. Und auch wenn du heute im Gottesdienst was Doofes gemacht hast, auch wenn du gestern das und das gemacht hast, ich stehe zu dir. Was immer es auch ist. Und zufälligerweise ist mir das gestern, wir waren gestern auf so einem Seminar, was ein bisschen doof gelaufen ist an ein, zwei Stellen, wo ich dann frustriert war, kam mir irgendwie nach der Andacht von jemandem dieser Gedanke. Warum, Ralf, machst du dir eigentlich diesen Stress? Du musst dir vor Gott nichts beweisen, sondern Gott steht hinter dir und wenn du richtig was voll vergurkst, dann ist die Liebe Gottes nicht kleiner geworden. Der Respekt von anderen Leuten, die sagen, oh, den Ralf laden wir nicht nochmal ein, das war nicht so der Knaller, voll okay. Klar, so ist halt Leben. Aber Gott wird nicht sagen, ah nee, den Ralf wollen wir vielleicht noch nicht im Himmelreich haben. Er versaut die Stimmung. Der guckt auf die Gläser und sagt, wie jetzt, alles nur viertel voll? Und das ist meiner Meinung nach für mich ein Grund der Freude, der auch stabil durchträgt, weil egal in welchem Auf oder Ab ich bin, diese Liebe Gottes zu mir, die gilt mir und die steht mir. Ja, eine andere Sache, die in diesem Text spannend ist. Ich weiß nicht, wir machen das ja manchmal so, dass wir euch bitten, euch gegenseitig zu begrüßen oder kurz mal über irgendwas auszutauschen. Manche finden das super, meistens entwickeln sich auch Gespräche, aber es gibt auch sicherlich Leute, die sagen, oh, das ist mir jetzt zu nah. Mich umdrehen zu jemand anders, dem noch Hallo sagen, hinterher nur die Hand geben oder so, das finde ich aber ein bisschen peinlich. Wir müssten das ja eigentlich noch anders machen, ne? Wenn ich sage, begrüßt euch mal gegenseitig. Da steht nämlich, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und da wäre meine Frage an dich, sag mal, wie ist das eigentlich mit diesem heiligen Kuss? Das ist ja definitiv eine Anweisung, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Machen wir bei uns liturgisch was falsch? Müssten wir unsere Gottesdienste ganz anders beginnen?
Fragst du mich das jetzt, weil ich Kuss mit Nachnamen heiße und du meinst, ich bin eine Kussexpertin oder als Theologin oder?
Also alles, was ich da jetzt sagen kann, geht wahrscheinlich in den schiefen Hals. Also ich frage dich das jetzt mal rein so theologisch, wissenschaftlich.
Okay, ich habe tatsächlich auch...
Also eine wissenschaftliche Antwort auf die Frage, wie machen wir das mit dem Küssen in der christlichen Gemeinde?
Ich habe tatsächlich ein Lexikon zur Hand genommen und
ein Kusslexikon?
Ein theologisches Lexikon und unter rituellem Küssen mal nachgeschaut.
Es gibt ein Stichwort, was rituelles Küssen heißt.
Nicht ganz, aber so habe ich es dann unter heiligem Kuss findest du es.
Okay.
Weil die wahrscheinlich nach dem Brief, also höchstwahrscheinlich, nicht wild rumgeknutscht haben, sondern dieser Kuss im Gottesdienst seinen Platz hatte und Teil der Liturgie war, habe ich das rituelles Küssen genannt. Und wahrscheinlich kann man das am ehesten mit dem Friedensgruß bei uns vergleichen, der ja in manchen Gemeinden vorm Abendmahl gefeiert wird. Man gibt sich die Hand und spricht sich den Segen zu. Und das macht man ja nicht einfach nur aus Tradition, natürlich auch, aber nicht nur. Und man macht es auch nicht, wenn man jemanden einen schönen Urlaub wünscht, sondern da steht der Gedanke dahinter, wenn ich das dem anderen zuspreche, dann wünsche ich ihm, beziehungsweise dann segne ich ihn. Und vergleichbar ist dieser heilige Kuss mit diesem Friedensgruß auch. Ich meine, in der orientalischen Kultur war man halt nicht so berührungsängstlich, wie wir das Westeuropäer sind. Und da hat man halt die Gemeinschaft, die Vertrautheit und auch den Segen über den Kuss zum Ausdruck gebracht. Ich muss aber gestehen, ich bin über unsere liturgische Leitversion sehr dankbar.
Okay.
Also
mehr so ein Distanztyp.
Ich bin mehr der Distanztyp. Der Händedruck reicht mir vollkommen aus. Aber wer dennoch irgendwie den anderen durch einen Kuss segnen möchte und merkt, okay, der andere wehrt sich nicht mit Händen und Füßen, der kann das natürlich tun.
Du hast sehr viel auch eine Idee für den Segnungsgottesdienst. Wir salben hier, wir segnen und wer den heiligen Kuss der Segnung und Salbung kriegen, ja. Okay.
Sagst du Bescheid, dann komme ich, glaube ich, eher nicht. Ja.
Ja, und dann endet dieser Brief mit einem Segen. Und das Interessante an diesem Segen ist, dass damit Paulus diese Gemeinde Gott anvertraut. Das heißt, er hat ihnen seine Anweisungen und Ratschläge gegeben, er hat versucht, sein Bestes zu tun. Und aber letzten Endes sind sowohl er, Paulus, als auch die Gemeinde in Korinth Leute, die Gott dienen und für die Gott verantwortlich ist. Und deswegen schafft er es, die loszulassen und zu sagen, die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Damit vertraut er diese Gemeinde Gott an und wünscht dieser Gemeinde Gottes Segen bei dem, was immer sie tun. Und ich glaube, dieses Freisetzen und Leuten, wo man vielleicht auch in Clinch mitliegt und wo man denkt, ja, ich würde Christsein anders verstehen, dass wir da schon viel weiter kommen würden, wenn wir einfach andere Gemeinden oder andere Christen, die Dinge anders verstehen, einfach Gott anvertrauen können und einfach segnen können und sagen könnten, okay, ihr macht euer Ding, ich würde es nicht so machen, aber der Segen Gottes sei bei euch und bei uns gibt's was zu meckern, bei euch gibt's was zu meckern, aber wir alle sind letzten Endes abhängig von dem Segen Gottes. So schließt er diesen Brief. Ja, und wir setzen uns jetzt hin, oder? So? Oder wollen wir uns noch segnen, küssen, grüßen? Nee, ne? Okay. So, dann singen wir jetzt ein Lied und dieses Lied
beschreibt ein bisschen etwas von dieser Freude, die dahinter steckt, zu wissen, dass Gott mich liebt, obwohl ich eigentlich gar nicht so wichtig und so wertvoll und so toll bin, sondern Gott liebt mich einfach so, wie ich bin, weil Gott mich liebt.